NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Es gibt einen Rekord bei Corona-Neuinfektionen, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Da gucken wir gleich genauer hin. Wir berichten über weitere Demonstrationen in Deutschland von Motorradfahrern gegen geplante Wochenendfahrverbote. Es geht in dieser Sendung um Reaktionen auf den vorläufigen Ausschluss des Rechtsaußenpolitikers Andreas Kalbitz aus der AfD. Wir gratulieren der britischen Schauspielerin Helen Mirren zum Geburtstag, kommentieren die Veränderung der Europäischen Union seit dem XXL-Gipfel und wenn wir Glück haben, dann erfahren wir bis 19 Uhr die wichtigsten Begegnungen im kommenden DFB-Pokal. Die Auslosung beginnt in diesen Minuten. Als erstes aber eine traurige Nachricht aus München. Der langjährige SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel ist gestorben, im Alter von 94 Jahren. Vogel gehörte jahrzehntelang zu den prägenden politischen Figuren der Bundesrepublik. Ein Nachruf von Andrea Herrmann.
Hans-Jochen Vogel war eine Ausnahmeerscheinung im Politikbetrieb. Der gelernte Jurist war nicht nur klug und durchsetzungsstark, er galt als verlässlich, geradlinig und integer. Oder wie sein Parteigenosse Erhard Eppler sagte:
Bei Jochen Vogel ist es eben nicht nur so, dass er über Anstand redet, das tun manche, sondern dass er wirklich Anstand praktiziert.
Für seine stets korrekte Vorgehensweise musste sich Vogel allerdings auch Spott gefallen lassen.
Er legte akribischen Wert auf Genauigkeit. Und das hat vielleicht zu diesem Spitznamen Oberlehrer beigetragen.
Ohne Zweifel gehört Hans-Jochen Vogel zu den prägenden Politikern der alten Bundesrepublik. Ob als Oberbürgermeister von München, als Minister in den sozialliberalen Koalitionen von Brandt und Schmidt oder als SPD-Vorsitzender. Egal in welchem Amt oder an welchem Ort. Kennzeichnend für Vogel ist sein Einsatz für Demokratie und soziale Gerechtigkeit und gegen Gewalt und Extremismus. Die wichtigste Stadt im Leben des gebürtigen Göttingers ist München. Hier wird er 1960 Oberbürgermeister. Gemeinsam mit NOK-Chef Willi Daume holt Vogel die Olympischen Spiele nach München. Städtebaulich und verkehrspolitisch bewegt der Sozialdemokrat vieles. Er ebnet der Stadt den Weg in die Moderne. Die Eröffnung der Olympischen Spiele 1972 erlebt Vogel nicht mehr als Oberbürgermeister. Nach Querelen mit dem linken Parteiflügel der Münchner SPD war er in die Bundesregierung gewechselt. Unter Willy Brandt wird Vogel Minister für Städtebau. Dem Kanzler gehört seine Loyalität, dem Menschen Willy Brandt seine Bewunderung und Freundschaft bis zum Schluss.
Ich habe noch unseren Abschied vor Augen. Das war 14 Tage vor seinem Tod. Da sah er mich an und sagte: Jochen, ich danke dir für vieles. Und das ist schon ein wichtiger Moment im Leben.
Nach dem Rücktritt Brandts 1974 wird Helmut Schmidt Kanzler und Hans-Jochen Vogel sein Justizminister. 3 Jahre später erreicht der Terror der Rote Armee-Fraktion seinen Höhepunkt. Generalbundesanwalt Buback, Dresdner Bankchef Ponto und Arbeitgeberpräsident Schleyer werden ermordet.
Die Trauer mischen sich Zorn und Empörung. Dennoch dürfen wir Rachegedanken keinen Raum geben. Unser Recht ist nicht ein Recht der Rache.
Als Justizminister verhängt Vogel eine Kontaktsperre für inhaftierte RAF-Mitglieder und eine Nachrichtensperre. Entscheidungen werden im Krisenstab getroffen, nicht im Parlament. Es sind die richtigen, sagt Hans-Jochen Vogel noch Jahre später. 1982 zerfällt die sozialliberale Koalition. Schwarz-Gelb kommt ans Ruder. Helmut Kohl übernimmt die Regierungsgeschäfte. Gegen ihn tritt Hans-Jochen Vogel bei der Bundestagswahl 1983 als Kanzlerkandidat der SPD an und verliert. Es folgen Jahre in der Opposition. Jahre, in denen Vogel als SPD-Fraktions- und Parteichef eine Wende anprangert hin zu einer anderen Republik.
In der die Solidarität schwindet, weil die Reichen reicher und die Ärmeren ärmer werden.
Den Grundwerten der Sozialdemokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bleibt Vogel treu, ein Leben lang. Gefragt, was er jungen Menschen mit auf den Weg geben würde, fällt ihm die Antwort leicht.
Steht nicht nur mit heruntergezogenen Mundwinkeln herum und kritisiert alles und jedes, sondern versucht, dass ihr es besser macht.
Hans-Jochen Vogel, er galt zeitlebens als gutes Gewissen der SPD. Viele Stationen seines Lebens haben wir eben gehört. Heute ist Vogel verstorben im Alter von 94 Jahren. Alfred Schmidt mit Reaktionen auf die Todesnachricht aus Berlin.
Wir haben einen Mann verloren, der die deutsche Sozialdemokratie und die Politik unseres Landes maßgeblich geprägt hat, schreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner offiziellen Mitteilung. Der Bundespräsident kondoliert Lieselotte Vogel zum Tod ihres Mannes. In sozialen Medien und Pressemitteilungen sprechen führende Köpfe vieler Parteien ihr Mitgefühl und ihren Respekt für Hans-Jochen Vogel aus. Als Bundesjustizminister in der Regierung von Bundeskanzler Helmut Schmidt habe sich Vogel Verdienste erworben um die sozialliberale Koalition, schreibt FDP-Chef Christian Lindner. SPD-Generalsekretär Klingbeil erinnert an einen großen Sozialdemokraten, Juso-Chef Kühnert trauert um einen zugewandten Menschenfreund. Er hatte feste Werte und einen klaren Kompass, schreiben die Fraktionsspitzen der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Persönlichkeiten wie er haben unsere Demokratie geprägt. Als Münchner OB habe Vogel sich immer für Arbeitnehmerinteressen eingesetzt, so der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und der CDU-Politiker Ruprecht Polenz fasst es so zusammen, über Parteigrenzen hinaus respektiert und geschätzt.
Alfred Schmidt war das aus Berlin für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Andreas Kalbitz kann nicht Mitglied der AfD bleiben, auch wenn er bisher der starke Mann der Partei in Brandenburg ist. Das hat gestern das AfD-Schiedsgericht beschlossen. Darüber haben wir berichtet, über den Beschluss gestern selber. Heute zeigt der Schritt Auswirkungen. Die Website des brandenburgischen AfD-Landesverbands ist nicht erreichbar. Da muss man sich offenbar sortieren, neu sortieren in diesen Tagen. Aber es gibt anderswo reichlich politische Reaktionen auf den Ausschluss Kalbitz. Claudia Plass fasst sie zusammen.
An der grundsätzlichen Ausrichtung der AfD werde sich wohl wenig ändern, so beurteilen Vertreter anderer Parteien den Beschluss des AfD-Bundesschiedsgerichts, wonach der Rechtsaußenpolitiker Kalbitz weiterhin aus der Partei ausgeschlossen bleibt. CSU-Generalsekretär Blume etwa sagte der Welt am Sonntag, dies ändere nichts, vielmehr spreche es Bände, wie viele frenetische Unterstützer ein Rechtsextremer mitten in der AfD nach wie vor habe. Ähnlich die Reaktion aus der FDP. Für den FDP-Innenpolitiker Strasser ist der Ausschluss des AfD-Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg lediglich ein Feigenblatt. Am Charakter der Partei ändere sich dadurch nichts. Strasser sagte der deutschen Presseagentur, wenn es der AfD wirklich darum gehen würde, Rechtsextremisten konsequent aus ihrer Partei zu entfernen, wären Funktionäre wie Björn Höcke und dessen Anhänger längst ausgeschlossen worden. Dazu gäbe es in der AfD jedoch keinen politischen Willen. Die AfD, so Strasser, sei der parlamentarische Arm der Rechtsextremen in Deutschland. Kalbitz war einer der Wortführer des offiziell mittlerweile aufgelösten sogenannten Flügels in der Partei, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand Kalbitz mit knapper Mehrheit aus der Partei ausgeschlossen, mit der Begründung, dieser habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft unter anderem in der inzwischen verbotenen rechtsextremen heimattreuen deutschen Jugend nicht angegeben. Ähnlich wie CSU und FDP bewertet auch der Vorsitzende der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Walter, die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts, die AfD bleibe eine rechtsextreme Partei, ob mit oder ohne Kalbitz, sagte er. Kalbitz selbst kündigte an, gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts zivilrechtlich vorzugehen. Das juristische Tauziehen um seine AfD-Mitgliedschaft wird damit voraussichtlich weitergehen.
In Sachen Covid-19 ist die weltweite Statistik nach wie vor beunruhigend. Besonders viele Tote pro 100.000 Einwohner hat das Virus in Großbritannien gefordert. Dann folgen Italien, Schweden, Peru und die USA. Dort und in Brasilien ist außerdem die Zahl der täglichen Neuinfektionen extrem hoch. Und das seit längerem. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt heute generell vor steigenden Zahlen nahezu überall auf der Welt. Karl-Dietrich Meurer.
Fast die Hälfte aller bislang registrierten Fälle geht auf drei Länder zurück. Die USA meldeten am meisten Ansteckungen mit rund 72.000 bestätigten Corona-Infektionen binnen eines Tages. Brasilien verzeichnete fast 60.000 Fälle und in Indien gab es fast 49.000 Neuinfektionen. Das geht hervor aus der neuesten Statistik der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Südafrika meldete ebenfalls eine hohe Zahl an neuen Fällen. Dort wurden innerhalb von 24 Stunden etwa 14.000 Ansteckungen nachgewiesen. Auch in Deutschland war die Zahl der registrierten Neuinfektionen zuletzt wieder angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf je rund 800 neue Fälle am Donnerstag und Freitag. Die Entwicklung wurde als sehr beunruhigend bezeichnet. Weltweit wurden laut WHO seit Beginn der Epidemie Ende letzten Jahres knapp 15,6 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Mehr als 630.000 Menschen starben an Covid-19.
Und guckt man auf Europa, dann sind die Covid-19-Zahlen vor allem auf dem Balkan im Moment besorgniserregend. Also beispielsweise in Serbien und Kroatien. Aber auch im Westen, Katalonien, meldet zu viel neue Infektionen, als dass man darüber einfach so hinweggehen könnte. Großbritannien hat deshalb jetzt eine Quarantäne verhängt für Urlaubsrückkehrer aus Spanien. Oliver Neuroth, unser Korrespondent, unser Spanien-Korrespondent, hat Reaktionen aus spanischen Regionen.
Das Tourismusministerium der Balearischen Inseln spricht von einem großen Schaden. Großbritannien ist der zweitwichtigste Markt für Mallorca und seine Nachbarinseln. Durch die Quarantänepflicht werden kaum noch britische Gäste kommen, so die Befürchtung. Die Regionalregierung der Balearen will nun mit Großbritannien über einen sogenannten sicheren Reisekorridor verhandeln. Das hieße, direkte Flugverbindungen zwischen den Balearen-Flughäfen und britischen Zielen wären von der Quarantänepflicht ausgenommen. Die Regionalregierung verweist auf die aktuelle Infektionslage. Demnach haben die Gesundheitsbehörden der Balearen in den vergangenen 2 Wochen lediglich 8 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner registriert. Großbritannien habe 14 gemeldet. Auch die Kanarischen Inseln wollen einen ähnlichen sicheren Reisekorridor nach Großbritannien einrichten. Seit dieser Nacht steht Spanien nicht mehr auf der britischen Liste der sicheren Länder. Die damit verbundene Reisewarnung gilt nur für Festlandspanien, nicht für die Balearischen und Kanarischen Inseln. Trotzdem müssen auch Rückkehrer von dort in eine 14-tägige Quarantäne. Medien berichten, dass gestern Abend tausende britische Spanienurlauber von verschiedenen Flughäfen versucht hätten, noch schnell zurück nach Hause zu kommen, um die neuen Quarantäneregeln in letzter Minute zu umgehen.
Informationen von Oliver Neuroth. Jetzt nach Brüssel. Wenige Tage nach den Haushaltsbeschlüssen des EU-Gipfels hat Bundesbankpräsident Jens Weidmann Bedenken geäußert. In einem Zeitungsinterview sagt er wörtlich: Gemeinschaftsverschuldung für umfangreiche Transfers halte ich grundsätzlich für bedenklich. Zumindest sollte das Paket kein Sprungbrett sein, reguläre Staatshaushalte zu finanzieren, so Weidmann. Es mangelt nicht an Kommentaren über die finanzielle Seite der Beschlüsse, das haben wir ja gemerkt in den vergangenen Tagen, aber der Gipfel, der hat einiges mehr in Bewegung gebracht. Ist das unterm Strich gut und richtig für die EU? Hier ist die Meinung von Ralf Siener.
Es war der vielleicht wichtigste EU-Gipfel seit der Einführung des Euro. Mit dem Euro kam die Währungsunion. Und mit diesem Sondergipfel, der am Dienstagmorgen zu Ende ging, kam der EU-Einstieg in eine Transferunion. Eine reine Währungsunion kann ohne eine Solidargemeinschaft nicht funktionieren. Das war bereits bei der Einführung des Euro klar. Seit Jahren quält sich die Eurozone von Krise zu Krise. Finanzkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise. Sogar der Internationale Währungsfonds in Washington musste schließlich mit ins Euro-Rettungsboot als Kreditgeber und Oberaufseher der EU-Hilfspakete. Erst die schlimmste Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs macht möglich, was vor der Corona-Pandemie eine Utopie war. Die EU nimmt über die Kommission in Brüssel gemeinsam Anleihen auf, verschuldet sich gemeinsam, dehnt die EU-Verträge bis zum Äußersten und wird zu einer Schicksalsgemeinschaft. Auch die selbsternannten sparsamen 4 machen mit, also die Nettozahler Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden und übrigens auch Finnland. Sie haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass es in ihrem ureigenen Exportinteresse liegt, die von der Corona-Wirtschaftskrise besonders stark betroffenen Mitgliedstaaten Italien, Spanien und Frankreich beim Krisenmanagement und Wiederaufbau mit Milliardenzuschüssen zu unterstützen. Im Gegenzug hat der Club der sparsamen Nettozahler ein Einspruchrecht für alle Geberländer in der neuen Transferunion erkämpft. Italien kommt nicht mehr um Reformen herum, wenn es die ihm versprochenen Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds nicht gefährden will. Als Gratifikation für ihre Solidarität haben die sparsamen 4 außerdem satte Rabatte auf ihre EU-Beiträge herausgehandelt. Österreich muss zum Beispiel in den kommenden 7 Jahren rund 4 Milliarden Euro weniger in den EU-Haushalt einzahlen als ursprünglich vorgesehen. Auf rund 4 Milliarden beläuft sich in Zukunft auch Österreichs jährlicher Beitrag zum EU-Haushalt. Durch den Rabatt hat die Regierung in Wien also praktisch einen kompletten EU-Jahresbeitrag eingespart. Dass nach der höchst erfolgreichen Rabattschlacht der sparsamen 4 der kommende EU-Haushalt nicht so stark wachsen kann, wie ursprünglich von der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament gewünscht, das ist völlig klar. Aber viel entscheidender ist, dass zum ersten Mal der Weg in eine europäische Transferunion beschritten wird. Das Prinzip des Maastricht-Vertrages, dass keinem Staat aus seiner Verschuldung herausgeholfen wird, dieses Prinzip gehört der Vergangenheit an. Die EU hat keine Wahl. Sie funktioniert in diesen Zeiten der Corona-Pandemie nur als Umverteilungsunion. Auf Dauer aber darf Geld nicht ihr einziger gemeinsamer Wert sein. Dieser vielleicht wichtigste EU-Gipfel seit der Einführung des Euro hat gezeigt, die Europäische Union braucht mehr als nur den kleinsten gemeinsamen Nenner namens Geld. Die größten EU-Geldempfänger namens Polen und Ungarn müssen für ihre Rechtsstaatverletzungen zur Verantwortung gezogen werden. Sonst hat die EU als Solidargemeinschaft auf Dauer keine Chance.
Der Kommentar im Echo des Tages von Ralf Sina aus Brüssel. In 100 Tagen wählen die US-Amerikaner den nächsten Präsidenten, jedenfalls diejenigen, die sich vorab registrieren. Wie immer gibt's mehr als zwei Kandidaten, aber wie immer wird nur einer der beiden bekanntesten letztlich im Weißen Haus landen. Insofern lautet die Alternative am 3. November Donald Trump oder Joe Biden. Darüber habe ich mit unserer Kollegin Nicole Markwald in Washington vorhin gesprochen und habe sie gefragt, also damit wir die Lage so ein bisschen einschätzen können, wie sehen denn die neuesten Umfragen aus?
Also im Moment liegt Trump ganz deutlich hinter Biden und zwar mit knapp 9 Prozentpunkten in vielen Umfragen und selbst Swing States, die mal demokratisch, mal republikanisch abstimmen, sind im Moment eher Biden zuzuschlagen. Pennsylvania, Wisconsin oder Ohio, keine sichere Bank für Trump. Das sollte dem Mann im Weißen Haus wirklich große Sorgen bereiten.
Auch 2016 andererseits hat Trump ja lange Zeit weit hinten gelegen gegen die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton und dann hat Trump doch gewonnen. Kann das diesmal wieder so laufen?
Ja, na klar. Also er muss ja am Ende nicht die meisten Stimmen haben, sondern die meisten Wahlmänner. Das ist ja dieses System, dieses Wahlmännersystem, das Electoral College. Und Wahlexperten sagen auch, 100 Tage sind noch eine Menge Zeit, da kann viel passieren. Überlegen wir mal kurz, was ihm helfen könnte. Natürlich, wenn sich die Corona-Krise dramatisch verbessern sollte oder die hohe Arbeitslosigkeit, 11% im Moment in den USA, deutlich sinkt. Das sieht nicht vielversprechend aus. Auch die Proteste in den Großstädten, die könnten abflauen oder sich weiter zuspitzen. Trump sorgt ja selbst dafür, dass die Situation teilweise eskaliert, indem er Bundestruppen entsendet. Und die Bilder vom Wochenende in Seattle oder Portland sind nicht sehr vielversprechend. Also es gibt allerdings die Möglichkeit für ihn, für Donald Trump, sich bei diesem Thema als Law and Order Präsident zu inszenieren.
Und das will er ja offensichtlich auch. Andererseits der Herausforderer Joe Biden will kommende Woche erst sagen, mit wem er antritt als Vize. Wie wichtig ist das eigentlich für die Wahlentscheidung der US-Amerikaner?
Na, das ist schon nicht unwichtig, denn ein Vizepräsident oder der Kandidat, die Kandidatin kann Wählergruppen ansprechen, bei denen der Präsidentschaftskandidat es etwas schwerer hat. Und Joe Biden hat ja schon vor einer ganzen Weile sich darauf festgelegt, eine Frau nominieren zu wollen. Nun ist die Frage, wer? Also man kann in allen Zeitungen hier lesen, die Top 10 für Biden, wer möglicherweise Kandidatin wird. Wird es die ehemalige Senatorin aus Kalifornien, Kamala Harris, mit der er sich ziemlich gefetzt hat bei den Debatten? Oder dann doch die ehemalige UN-Botschafterin und nationale Sicherheitsberaterin von Barack Obama, Susan Rice? Die beiden kennen sich persönlich, haben jahrelang zusammengearbeitet. Möglicherweise erfahren wir kommende Woche mehr.
Apropos Obama, gerade jetzt ist ein Interview, ein Gespräch veröffentlicht worden zwischen Joe Biden und Barack Obama. Ändert das die Lage?
Naja, ich glaube, Joe Biden ist sich schon klar, dass er da sein größtes Ass ins Rennen schickt. Und dieses Video 15 Minuten lang, beide sitzen sich mit Distanz gegenüber. Deswegen dieses Video heißt auch Präsident Obama und Vizepräsident Biden, eine Unterhaltung mit Abstand. Und wenn man sich das anschaut, merkt man wirklich, wie der Puls runtergeht. Und nicht im negativen Sinne. Ich glaube, das ist schon Ziel dieses Videos auch. Biden kann sich als der erfahrene Staatsmann, der erfahrene Politiker geben, der mit den Menschen mitfühlt und den Puls der Nation wieder auf einen Normalwert bringen kann. Und ich glaube, viele Wähler sehnen sich danach.
Die wirkliche Entscheidung wird ja wahrscheinlich erst im Oktober oder so fallen, wenn dann die großen Fernsehdebatten laufen. Wer hat da absehbar die besseren Karten?
Ja, also zwischen Ende September, Mitte Oktober sollen Biden und Trump erstmals aufeinandertreffen. Und Donald Trump setzt natürlich große Hoffnung in diese direkte Auseinandersetzung. Also das kann er gut, da fühlt er sich wohl. Es ist ja wie eine Manege, in der er auftreten, sich aufspielen kann. Und zudem sät er schon seit Monaten Zweifel an der mentalen Fitness seines Herausforderers. Joe Biden ist 77 Jahre alt und Trump nennt ihn immer Sleepy Joe. Und es birgt Gefahren, aber auch Möglichkeiten für Joe Biden, dessen Kampagne eher, runtergefahren wirkt im Moment. Also auf alle Fälle nicht sehr lebendig, was aber den Umständen geschuldet ist. Und auch er hat die Möglichkeit, sich da gut zu präsentieren. Das wird auf alle Fälle, glaube ich, Einschaltquoten bringen. Also da bin ich auch persönlich sehr gespannt, wie sich beide da gegenüberstehen und schlagen.
Hintergründe und Einschätzungen waren das von Nicole Markwald für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Zurück nach Deutschland. Auch an diesem Wochenende waren Motorradfahrer demonstrativ unterwegs, nicht auf schönen Freizeitrouten, sondern bei Protesten. Sie demonstrieren seit längerem und immer wieder gegen ein mögliches Motorradfahrverbot an Sonn- und Feiertagen, das der Bundesrat unter Umständen verhängen will, aus Lärmschutzgründen. In etlichen Regionen der Bundesrepublik waren heute Biker-Demos zu sehen, auch in Dortmund. Von dort Daniel Schmitz.
Mit lautem Dauerhupen machten die Motorradfahrer auf dem Dortmunder Wall Passanten und Autofahrer auf sich aufmerksam. Insgesamt 1000 Demonstranten drehten am frühen Nachmittag eine Runde von den Westfalenhallen durch die Dortmunder Innenstadt. Zum Protest aufgerufen hatte die Motorradvereinigung Biker for Freedom. Die Bewegung, der sich bei Facebook mehr als 50.000 Motorradfahrer angeschlossen haben, ist der Ansicht, dass die bisherigen Gesetze und Regeln vollkommen ausreichen und bezeichnet die Pläne des Bundesrats als Kollektivstrafe. Das sieht auch Sonja aus Unna so, die Verständnis hat für die Anwohner von beliebten Motorradstrecken, zum Beispiel im Sauerland.
Mein Motorrad ist sicher nicht so laut. Andere sind tatsächlich so laut oder Leute fahren halt auch so, dass es wirklich dann störend ist, wenn die nochmal richtig Gas geben, kurz vorm Wohnhaus. Das kann ich dann auch nachvollziehen, aber dann sollte man doch konkret gegen diese Leute vorgehen und nicht alle anderen mit bestrafen.
Ähnlich äußert sich Motorradfahrer Guido aus Dortmund. Ein Fahrverbot an Sonntagen würde ihn hart treffen, denn er ist eigentlich nur am Wochenende unterwegs.
Auch ich bin eigentlich mehr Freizeitfahrer und betrachte das als Hobby. Und das kann man dann eigentlich auch nur am Wochenende in der Regel wahrnehmen bei schönem Wetter. Weil in der Woche geht es einfach arbeitsbedingt nicht.
Der Bundesrat hatte im Mai ein ganzes Bündel an Maßnahmen gegen Motorradlärm angeregt, darunter auch die Prüfung eines Fahrverbots auf einzelnen Straßen an Sonntagen und Feiertagen. Mittlerweile hat sich auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in der Debatte zu Wort gemeldet und sich gegen Fahrverbote für Motorradfahrer ausgesprochen. Die wollen so lange weiter protestieren, bis die drohenden Fahrverbote endgültig vom Tisch sind.
Ja, und jetzt sagen wir noch Happy Birthday Helen Mirren. Die britische Schauspielerin ist heute 75 geworden. Sie ist trotz Corona so aktiv wie eh und je, hat gerade die Dreharbeiten beendet zu dem Film The Duke. Da geht es um den Diebstahl eines Gemäldes aus der britischen Nationalgalerie. In Großbritannien kommt der Film im November in die Kinos. Bei uns, ja, irgendwann nächstes Jahr voraussichtlich. Ine Dippmann weiß, was sonst noch zu sagen ist zu Helen Mirren.
I didn't go to drama school.
Auf der Theaterschule bin ich nie gewesen. Das erste Stück, zu dem mich meine Mutter mitgenommen hat, war Hamlet. Es war eine umwerfende Erfahrung. Erzählt Helen Mirren im Trailer zu einem Online-Schauspielkurs. Sie wächst in Leigh-on-Sea auf, einer kleinen Stadt, 40 Meilen östlich von London, als eines von drei Kindern. Der Vater Vassili Mironov ist 1917 mit seiner Familie aus Russland gekommen.
We changed our name.
Wir haben unseren Namen geändert, als ich ungefähr 13 war. Es war nicht einfach, Immigrant zu sein in England in diesen Zeiten.
In England in those days.
Schon in der Schule liebt sie es, Theater zu spielen. Doch sie soll Lehrerin werden, obwohl sie die Schule hasst.
I wanted to be an actress.
Ich wollte Schauspielerin werden, aber meine Eltern und meine Lehrer meinten, das sei unmöglich und lächerlich.
Ridiculous.
Helen Mirren setzt ihren Willen durch und wird mit 19 als eine der jüngsten Schauspielerinnen in der Royal Shakespeare Company aufgenommen. Bald entdeckt man sie für den Film. In Das Mädchen vom Korallenriff spielt sie die Muse eines Malers. Helen Mirren wird in den 70ern zum Sexsymbol. Was sie davon hält, macht sie in einem Fernsehinterview deutlich. Gefragt, ob sie mit ihrer Figur überhaupt eine seriöse Schauspielerin sein könnte, antwortet Mirren: Was für eine miese Vorstellung, dass den Leuten die Größe deines Busens wichtiger als alles andere ist. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das Stück und die lebendige Beziehung zwischen den Menschen auf der Bühne und dem Publikum im Vordergrund stünde und wir solche langweiligen Fragen hinter uns lassen könnten. Heute traut sich sowas wohl keiner mehr zu fragen. Helen Mirren hat ihre Kunst und Wandlungsfähigkeit vielfach bewiesen. Als Arthurs Halbschwester Morgana im Film Excalibur, als Polizistin Jane Tennyson in 5 Staffeln der Fernsehserie Prime Suspect und als eines der Kalendergirls in der gleichnamigen Komödie. Im Guardian schreibt Theaterkritiker Michael Billington, der sie über Jahrzehnte beobachtet hat:
Auch wenn sie sich mit dem Alter weiterentwickelt und ihr Spektrum erweitert hat, ich bin überzeugt, dass sie sich heute mit 75 Jahren nicht wesentlich von der Frau unterscheidet, die ich zum ersten Mal sah, als sie mit 20 die Kleopatra gespielt hat.
Ein Kompliment, das Mirren gefallen dürfte. Sie kokettiert nicht mit ihrem Alter, zeigt sich auch mal ungeschminkt. Doch als ihr Prinz William bei einer Auszeichnung sagte, er könne die extrem talentierte Preisträgerin eigentlich Oma nennen,
is an extremely talented British actress, whom I should probably call Granny.
Reagiert sie etwas pikiert.
They call me Granny.
Die Granny bezog sich natürlich nicht auf ihr Aussehen, sondern auf die Rolle, die sie sowohl auf der Bühne als auch im Film gespielt hat. Die Queen. Eine Rolle, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde, 2007 schließlich auch mit einem Oscar. Und so dankte Helen Mirren bei der Verleihung auch der Königin. Ich ziehe meinen Hut vor ihrem Mut und ihrer Beständigkeit und ich danke ihr, denn wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich ganz sicher nicht hier.
Ladies and gentlemen, I give you the Queen.
Als Britin werde sie aber immer Europäerin bleiben, betonte sie im Februar dieses Jahres in Berlin unter dem Beifall des Berlinale-Publikums. Dort erhielt sie den goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk.
Helen Mirren ist 75 geworden heute. Und damit sind wir beim Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Fußball-Bundesliga startet ja erst im September in die neue Saison. Aber vom DFB-Pokal gibt's heute Neues. Die Live-Auslosung der ersten Hauptrunde. In diesen Minuten ist in der ARD-Sportschau ausgelost worden, wer gegen wen antreten wird. Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Bevor wir über die Partien reden, die schon feststehen, diese Auslosung hat was sehr Besonderes. Wieso?
Weil so viele Fragen offen sind und offen sein werden auch nach dem Ende der Auslosung, denn viele Pokalteilnehmer, 23 genau gesagt, stehen noch gar nicht fest. Das heißt, Mannschaften werden nach der Auslosung noch gar keinen Gegner haben, sondern nur wissen, woher der mögliche Gegner kommt, also zum Beispiel gegen den Landespokalsieger Westfalen oder Bremen spielen. Einige Amateurmannschaften sind noch gar nicht ermittelt. Also die Endspiele der Landespokale werden erst im Rahmen des Finaltags der Amateure ausgetragen und der ist erst am 22. August. Natürlich definitiv dabei sind die 36 Erst- und Zweitligisten der vergangenen Saison plus aus der vergangenen Drittligaspielzeit die Aufsteiger Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig und dazu auch der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg.
Und die Auslosung, die haben richtig Tempo gemacht. Es sind, glaube ich, alle schon ausgelost worden, alle Partien.
Genau, sie liegen quasi in den letzten Zügen und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich hat da ein echt gutes Händchen bewiesen. Zu den Knallerpartien zählen sicherlich das Treffen von MSV Duisburg, der 5. der 3. Liga, der aufgerückt ist, da ja der FC Bayern die zweite Mannschaft, die zweite da gewonnen hat und nicht im Pokal teilnimmt. Der MSV Duisburg spielt gegen Borussia Dortmund.
Ui.
Ja, nicht schlecht, ne? Ein weiterer Bundesligist, der SV Werder Bremen, der muss gegen den Pokalsieger aus Thüringen ran. Dazu spielen die Niedersachsen-Amateure beim FC Augsburg. Dann gibt es ein nordrhein-westfälisches Duell. Der Landespokalsieger Rheinland trifft auf den VfL Bochum. Der Vertreter und Sieger aus dem Bremer Fußballverband, der trifft auf Borussia Mönchengladbach. Und der letzte Finalist, unterlegen gegen Bayern München, Bayer Leverkusen, trifft auf den Landespokalsieger aus Hamburg. Da stehen allerdings erst noch die Viertelfinalspiele aus, am 8. und 9. August. Dazu kommt es noch zu den Partien Arminia Bielefeld, die spielen beim Vertreter vom Fußballverband Niederrhein. Und die Schalker, die treffen auf Bayern, aber nicht auf Bayern München, den FC, sondern auf den besten Amateur aus der Regionalliga. Ja, dazu noch Fortuna Düsseldorf beim FC FC Ingolstadt, um nur einmal die Knaller zu nennen. 90 Vereine haben noch insgesamt die Chance, im Pokal zu spielen aus dem Amateurbereich.
Ja, es ist im Moment noch verwirrend viel. Vielleicht muss man sich das dann morgen auch noch mal schriftlich vor Augen führen lassen. Nur ganz kurz, Sarah, wann geht's los mit dem Pokal?
Etwas später als sonst. Die erste Runde im DFB-Pokal findet eine Woche vor dem Start der Bundesliga statt, also vom 11. bis 14. September. Und bis Mitte August müssen die Teilnehmer, also auch die Amateurvereine, die potenziell dabei sind, eine Heimspielstätte benennen und ein Hygienekonzept vorlegen, das mit den zuständigen Behörden abgestimmt wird. Das wird für den einen oder anderen nicht so einfach. Und ja, kleinere Vereine haben auch schon laut überlegt, ob sie dann nicht ihr Heimrecht dem Gegner abtreten.
Sarah Schwedmann war das von der Sportredaktion über die aktuellen voraussichtlichen Begegnungen im DFB-Pokal, die in diesen Minuten ausgelost worden sind. Und das war das Echo des Tages aus Köln. Uns gibt's auf wdr5.de oder ndr.de/info zum Nachlesen. Mein Name ist Michael Brocker.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.